Heute Abend unser Thema, gibt es Heilsgewissheit? Und in gewisser Hinsicht, wie ich es auch gerne betitle, das Wichtigste im Leben eines Menschen. Die Frage, wie geht es weiter, was kommt auf uns zu, was geschieht nach dem Tode? Und ich möchte darüber sprechen anhand der letzten Worte Jesu vom Kreuz und möchte schon vorausschicken, als junger Mensch ist man vielleicht mit dieser Frage nicht so umgetrieben. Je älter man wird, desto öfter denkt man hoffentlich über diese Frage nach. Es ist irgendwann mal vorbei. Und wie Spurgeon sagte, Leute, die viel über den Tod nachdenken, sind kluge Leute. Und der Dichterfürst zum Beispiel, Johann Wolfgang Goethe, er hat den Tod ausgeklammert. Ich fordere Unsterblichkeit, sozusagen das Genie, in diesen Dingen absolute Torheit. Und ihr könnt das nachlesen in diesem Traktat, das da kostenlos aufliegt, letzte Worte großer Männer, wie dann sein Leibarzt Karl Vogel schreiben muss, das Gesicht war gezeichnet von der grässlichsten Todesangst. Und als seine Konkubine und spätere Frau Christiane Vulpius ihren Todeskampf hatte, 3 Tage und 3 Nächte ging er nie in ihre Sterbekammer. Er hat den Tod ignoriert. Ein Vorläufer des positiven Denkens. Es kommt aus dem Hinduismus. Da sagt man, die Wirklichkeit ist Maya, ist Illusion. Wenn du richtig denkst, dann wirst du nicht krank, dann stirbst du nicht. Naja, das Land, das über 330 Millionen Gottheiten hat und ist das Armenhaus der Welt, obwohl nicht so schlimm wie Birma und andere Länder. Aber auch der Tod macht für jungen Leuten leider nicht Halt. Man sagte früher noch, gestern noch auf stolzen Rossen, heute durch die Brust geschossen. Inzwischen kann man sagen, gestern noch in schnellen Wagen, morgen in das Grab getragen. Kennt jemand den Hans-Jürgen Eichblatt von der Gefährdetenhilfe? Hückeswagen. Also vor der Wende war der sowieso nicht offiziell bekannt. Und wenn man den kennenlernt, der strahlt immer. Und ich war völlig überrascht, als ich seine Biografie las, auch in so einem kurzen Zeugnisbuch oder Büchlein, was der für eine Vergangenheit hat. Und er hat so einen riesigen Schnauz, er sieht so aus wie die erste Ableitung von Kemal Atatürk nach dem zweiten Waldbrand. Randbemerkung, hat auch armenische Vorfahren, strahlt immer und dann erzählte er mir mal Folgendes, das habe ich nicht vergessen. Es war, glaube ich, in Hückeswagen, er war 19 Jahre alt und er hörte Barzani predigen und er war getroffen. Und Barzani, evangelistisch ist er ja wirklich selten begnadet, und er stand vor der Frage, soll er sich entscheiden oder nicht? Und als er dann noch innerlich zögert, zupft ihn seine Freundin, 16 Jahre alt, da am Ärmel und sagt, lass uns gehen, lass uns das Leben genießen, wir sind noch so jung. Und da geht er eingehakt mit ihr hinaus und er ging keine 500 Meter, da ging es dann zu einem Asphalt. Weg hoch und da gab es auf einmal einen schrecklichen Ruck. Da war ein betrunkener Mercedes-Fahrer da hochgefahren. Er sieht im Scheinwerferkegel, wie seine Freundin ein Salto schlägt, auf den Kopf landet, tot. Sie sagt unübertrieben, vielleicht eine Minute vorher, lass uns gehen, lass uns das Leben genießen, wir sind noch so jung. Und dann lag die tot auf der Straße. Barzani hatte die schlimmste Nacht seines Lebens, der Vater ein Atheist, der hat natürlich, was ja menschlich nachvollziehbar ist, dann seine ganze Rebellion über ihn ausgegossen, was ist das für ein Gott und so weiter. Also der Tod kommt nicht nur zu alten Menschen, er ist eine Großmacht, die Bibel nennt ihn den letzten Feind, er ist eigentlich die größte, die schlimmste, die schauerlichste Realität. Und es ist töricht, versuchen, ihm auszuweichen. Wir brauchen einen, der stärker ist als der Tod. Und ich möchte also über diese Frage Vergebung der Schuld, gibt es da Gewissheit, möchte ich sprechen anhand der letzten Worte Jesu vom Kreuz. Denn als ich noch jung bekehrt war, wohnte damals noch in Wien, da las ich einen Artikel in einer Illustrierten und da sagte ein deutscher Theologe, einer der vielen Widersprüche in der Bibel sind die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Und hier steht jemand, der davon überzeugt ist, dass die Widersprüche nicht in Gottes Wort, sondern in den Herzen der Menschen sind. Und da habe ich mir diese letzten Worte Jesu vom Kreuz angesehen. Und dann kam ich zu einem doppelten Ergebnis. Erstens, es ist kein Widerspruch. Zweitens, es enthält eine Botschaft. Ich mache jetzt eine Klammer auf. Ich habe es in Albernau, denke ich, auch erwähnt. Ich hoffe, wir wissen alle, warum wir 4 Evangelien haben. Also die, die sich gläubig nennen. Ich kenne eure Herzen nicht. Und der Islam fordert uns immer mehr heraus. Er bezeichnet die Bibel als Fälschung. Sie haben das reine Wort Gottes und die 4 Evangelien, das ist gefälscht und Zufall. Die 4 Evangelien zeigen die 4 Grundcharaktere Jesu Christi. Matthäus schildert Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch, der vollkommene Mensch, und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer Schönheit, in einer Schlichtheit, in einer Einmaligkeit harmonisiert. Da haben Weltmenschen gesagt, wenn das zu erfunden ist, sind die Erfinder mehr zu bewundern als Gott. Und es gab zur Zeit Jesu 3 Kulturkreise, den hebräischen, den römischen, den griechischen. Und für jeden haben wir die sogenannten Synoptika, also die Zusammenschau, ein Evangelium. Matthäus für die Juden, Markus für die Römer, Lukas für die Griechen. Die Griechen suchten ja den vollkommenen Menschen, dieses Zitat, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist ja praktisch jetzt das Credo, die Basis, die Grundverfassung der EU. Der ist so griechisch, dieser Satz, man kann eigentlich gar nicht sagen, woher der kommen soll. Man sagt Protagoras, nicht zu verwechseln mit Pythagoras, aber das ist ein zutiefst menschlicher Satz. Sie suchten den idealen Menschen, natürlich im Sichtbaren und so weiter. Und hier Pilatus, Ecce Homo, seht, welch ein Mensch. Die Juden erwarteten den König. Der Messias war der König. Siehe, dein König kommt. Und deswegen beginnt Matthäus sofort mit dem Geschlechtsregister. Jeder König hat einen Stammbaum. Markus schildert Jesus als Knecht. Die Römer waren nicht interessiert an großen theologischen Diskussionen. Die wollten wissen, wie funktioniert das in der Praxis. Da lesen wir nichts von irgendeinem Stammbaum. Wir lesen nichts davon, dass er angebetet wird. Die Weisen aus dem Morgenland. Und da gibt uns Matthäus eigentlich das Thema schon vorweg. Wo ist der neugeborene König der Juden? Und dann heißt es, sie beteten ihn an. Nichts davon bei Markus. Und wir haben nur 4 Gleichnisse, nur eine größere Rede bei Markus, warum ein Knecht hat nichts zu sagen. Aber 41 Mal steht das Wort Eutis oder Euteos, das heißt und alsbald, der Knecht ständig am Arbeiten. Matthäus also die typische Königsstruktur, Matthäus ist das typische Königsevangelium. Und nur bei Matthäus steht, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden, der König. Kein Vers von seiner Himmelfahrt. Warum? Weil er nicht gegen Himmel gefahren ist, wie die modernen Theologen sagen, und das sei eine Gemeindetradition nachher hineingelegt, zu hochstilisiert. Nein, er wird hier auf Erden sichtbar von Jerusalem als König herrschen. Und jeder König hat einen Herold. Wenn, ja bis in die Neuzeit, der König kam, wenn es hieß, also der König kommt jetzt nach Bockau, Ja, da hat man die Stadt geschmückt, nicht? Ihr wisst ja noch von dem Dachdecker Honecker, da haben die ja, wenn er mit seinem Volvo durch die Straßen fuhr, haben die geschaut, also wie weit kann der da hinaufkicken, und bis da hinauf haben sie die Fassaden der Häuser da überbinselt. Und darüber waren eben diese potjomkischen Dörfer. Also König jetzt, der Ratsvorsitzende kam. Dachdecker Honecker mit dieser typischen Dachdeckerkarriere erst hoch hinaus und dann abgestürzt. Und der Herold des Königs, Johannes der Täufer. Und er sagt, tut Buße, bekehret euch, das Himmelreich ist nahe. Und liebe Freunde, der seelsorgerliche Aspekt, und ich schließe mich hier jetzt ein. Wenn wir wüssten, wenn ich wüsste, der König käme diese Woche, also haben wir nicht mehr viel, eigentlich nur noch morgen. Was müsste ich in Ordnung bringen? Denn jetzt geht es nicht um den sichtbaren Schmuck, sondern um den geistlichen Schmuck. Und Menschen werden gereinigt durch Buße. Nie sind Menschen schöner, als wenn sie vor Gott zerbrechen und weinen. Da ist Freude im Himmel. Was müsste ich in Ordnung bringen? Und eigentlich sollten wir so leben, dass wir jederzeit abrufbereit sind. Und mit der Gnade Gottes ist das möglich, so sehr man sich ja immer noch irren kann. Ich war manchmal bei Leuten und dachte, war alles in Ordnung. Und danach habe ich erfahren, wie ich denen auf den Hühneraugen rumgetrampelt habe, als Fettnapfminister. Mir nichts dabei gedacht. Also da muss man wie ein David sagen, Herr, vergib mir die verborgenen Sünden. Wer kann wissen, wie oft er fehlt. Also Matthäus, der König. Und die Bergpredigt, das ist die Königsproklamation. Das sind die Gesetze des Königs. Die haben wir nur bei Matthäus. Wir haben bei Matthäus 5 große Reden, die stehen in Beziehung zu den 5 Büchern Mose, weil die Juden so einen ganz starken Bezug zu Mose haben. Und da steht ja auch, Mose hat euch gesagt, ich aber sage euch. Und das war für einen Juden eine Blasphemie, eine Gotteslästerung. Es sei denn, er ist der Messias. Wir denken uns ja nichts dabei. Es wäre so ähnlich, als würde ich in eine Moschee gehen und sagen, Mohammed hat euch gesagt, ich aber sage euch, kann ich meinen Sarg bestellen. Ja? Hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Randbemerkung. Und ab Matthäus 13 haben wir den Dienst des verworfenen Königs. Und wie ich schon sagte, der Knecht, Jesus sagt, das Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Der vollkommene Knecht und Lukas vollkommene Mensch und Johannes Gott. Es beginnt mit, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und Kapitel 20 hört auf mit dem Bekenntnis des Thomas, mein Herr und mein Gott. Und zum Leidwesen der Zeugen Jehovas, die mir sagten, da stünde kein bestimmter Artikel, er steht gerade doch dort. Da steht wörtlich, ho kyrios mu, kai ho theos mu. Der Herr meiner und der Gott meiner. Das sollte eigentlich unser Bekenntnis sein. Und das sind diese Ich-Bin-Worte. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der gute Hirte und so weiter. Also das ist faszinierend, das ist eine Schönheit, das ist eine Weisheit und das kann einen ganz neu auch motivieren, in das Wort Gottes hineinzuschauen. Denn wir leben in einer Zeit, wo die Menschen denken, dass ja die Bibel ist Buchstabe langweilig und versuchen es mit allen möglichen Dingen zu ersetzen. Und das, was bleibt, ist das Wort Gottes. Gerade auch, wenn es zum Sterben geht. Ich darf euch sagen, wenn ihr da nicht wie ein Petrus sagen könnt, auf die Frage des Herrn, wollt ihr auch gehen? Wir lesen ja, dass das eine harte Rede für sie war. Mit anderen Worten, bin ich für euch nur der Zeichenwundermann, der Sensationslieferant, dem man nachfolgt, solange es uns gut geht, solange wir immer gesund sind. Denn wir lesen ja am Anfang von Johannes 6, sie folgten ihm nach, als sie sahen, wie er die Kranken heilte. Und dann speiste er 5000 und da hat Jesus den Höhepunkt seiner Popularität. Sie wollen ihn zum König machen. Und das Kapitel hört sehr düster auf. Er muss sogar sagen, wollt ihr auch weggehen? Nachdem es vorher heißt, seit der Zeit wandten seine Jünger viele sich ab und wandelten fort, nicht mehr mit ihm. Die hatten ihren eigenen Jesus. Der sollte sie immer glücklich machen, immer gesund machen, immer heilen, immer reich, immer speisen. Und da kommt die berühmte Antwort des Petrus, und hoffentlich ist das euer und meines, dein und mein bleibendes Bekenntnis, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und wenn man an Gräbern steht, dann sind das keine leeren Vokabeln. Da merkt man, welch ein Schatz, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und ich darf euch sagen, Dichter, so begabt sie sein mögen, Philosophen, Schriftsteller, Autoren, so begabt sie sein mögen, an Sterbelager trösten die nicht mehr. Da gilt dieses Wort auch aus Johannes 6, Vers 63, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind der Geist und sind das Leben. Da merkt man, dieses Wort ist lebendig. Und an diesem Wort scheiden sich die Geister. Also wenn wir uns das merken können, vergesst das bitte nicht, das kann ganz neue Dimensionen, auch gewisse Zusammenhänge, warum wird bei Markus das erwähnt und bei Matthäus dieses und da eben nicht, das hat zum Teil diese Zusammenhänge, Matthäus, Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch, Johannes Gott, merkt euch das. Da versteht man das gleich ganz anders und warum wir eben auch gewisse Bereiche und gewisse Einteilungen haben. Die vier Evangelien, jetzt wird es etwas spezieller, sind aber nicht nur, aber das ist der Hauptgrund, die Grundcharaktere Jesus, sondern sind auch die verschiedenen Opfer. Matthäus schildert Jesus als Sündopfer, Markus als Schuldopfer, Lukas als Friedensopfer und Johannes als Brandopfer und dementsprechend herausgegriffen die letzten Worte Jesu vom Kreuz. Das hängt damit zusammen. Denn man hat das Sünd- und Schuldopfer außerhalb des Lagers verbrannt. Der Herr weiß sich als Verworfener. Und deswegen lesen wir bei Matthäus und Markus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani. Und dann heißt es nur, er schrie abermals laut und verschied. Den Inhalt des zweiten Rufes, den lesen wir bei Lukas, das Friedensopfer oder Dankopfer. Da heißt es, Jesus rief mit lauter Stimme, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände, und er verschied. Johannes berichtet nicht, was Jesus laut gerufen hat. Er war der einzige Jünger, der unter dem Kreuz stand. Und Johannes berichtet, was Jesus gesagt hatte. Im Griechischen Epen heißt, er sagte, womöglich mit schwacher, womöglich mit leiser, womöglich mit sterbender Stimme. Dieses berühmte Wort, Johannes 19, Vers 30, Luther übersetzt es, es ist vollbracht, im Griechischen Tetelestai. Nochmals, Matthäus und Markus berichten uns den ersten lauten Schrei Jesu Christi, Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann heißt es nur, er schrie abermals laut und verschied. Der Inhalt des zweiten lauten Rufes Jesu bei Lukas, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und Johannes, es ist vollbracht. Und meiner Erkenntnis nach, eben erst dieser laute Ruf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und nachdem er das laut gerufen hatte, sagt er mit leiser, womöglich mit sterbender Stimme, Tetelestai. Bezahlt. Es ist vollbracht. Und liebe Freunde, damit hat es folgende Bewandtnis. Wenn man zur Zeit der römischen Cäsarin im Gefängnis saß. Damals war die Buchführung einfacher, da hat man an die Gefängnistür den sogenannten Schuldbrief angenagelt. Und da stand drauf, warum man für Caesar schuldig war. Und wenn man diese Schuld abgesessen, bezahlt hatte, sonst wie beglichen hatte, hat man die durchgestrichen und ein Wort darüber geschrieben, Tetelestai, bezahlt. Johannes 19,30, das letzte Wort Jesu vom Kreuz. Und, liebe Freunde, von diesem Schuldbrief her, ihr müsst euch vorstellen, es haben Gehirnforscher festgestellt, es ist alles registriert. Unser Gehirn birgt einen untrügerlichen Bericht über unser ganzes Leben. Und man kann, wenn man gewisse Teile des Gehirns stimuliert, erleben diese Leute diese Ereignisse, die zum Teil sie bewusst längst vergessen haben, mit den gleichen Empfindungen. Und wie jemand mal sagt, am Tage des Gerichts, musst du vorstellen, hättest ein unsichtbares Tonband, also heute würde man sagen Videorekorder, und es wird in Gang gesetzt und es ist alles offenbar. Dieser Schuldbrief, es ist alles registriert, auch von Alexander Seibel. Und wie Wilhelm Busch sagte, es gibt kein Privatleben, es ist alles aufgezeichnet. Und wüssten das die Menschen und wären sich die Gläubigen dessen mehr bewusst, dann würde manches anders laufen. Es heißt im Psalm 95, der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen, der das Ohr gemacht hat, sollte der nicht hören. Es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, es ist nichts heimlich, das man nicht wissen werde. Und diese Welt hat ja Gott abgeschafft. Sie, nicht aus rationalen Gründen, sie möchte sich selbst verwirklichen, sie möchte für sich selber leben. Wie heißt es beim Propheten Jesaja? Da heißt es, weh denen, Jesaja 29, die mit ihrem Plan verborgen sein wollen vor dem Herrn und mit ihrem Tun im Finstern bleiben und sprechen, wer sieht uns und wer kennt uns? Wie kehrt ihr alles um, als ob der Ton den Töpfer gleich wäre, dass das Werk spräche von seinem Meister, er hat mich nicht gemacht, und ein Bildwerk von seinem Bildner spräche, er versteht nichts. Also wenn es Gott gibt, ja, wie kann er das zulassen und so weiter. Und liebe Freunde, um das zu illustrieren, es gibt von Alexander Seibel eine Stasi-Akte, einen Codex Alexandrinus, wie ich gerne sage. Mich hätte vor allen Dingen interessiert, was die gewusst haben. Und wir haben tausende Bücher rübergebracht, offiziell, inoffiziell, diese Schrift Hintergründe des Terrorismus. Bis auf eine Ausnahme habe ich nie gewagt, rüberzunehmen, denn wenn man mich damit an der Grenze erwischt hätte, hätte ich mich beerdigen lassen können, weil ich da die Parallelen zwischen Kommunismus und Terrorismus aufgezeigt habe. Und wenn jemand wirklich nicht überrascht war, dass die RAF-Leute hier in der DDR eine gute Heimstatt hatten, dann war es ich. Und weil ich ja, wie ich schon sagte, sehr viele Freunde habe in der ehemaligen DDR als Österreicher, meine Frau Schweizerin, konnten wir eben viel leichter rüberfahren. Wir konnten zum Beispiel direkt an der Grenze ein Visum lösen. Wir brauchten keine offizielle Einladung vorweisen, um wieder Besuchsreisen zu starten. Und dann haben mir dann einige Geschwister erzählt, als sie dann Einblick in die Stasi-Akten hatten, zwei Dinge haben sie geschlaucht. Erstens, was die Stasi alles wusste. Zweitens, wer alle ein Verräter war. Das schlaucht. Wenn man da als Bausoldat wo war und da war ein netter Kerl, mit dem hat man sich gut verstanden und dann muss man erkennen, der hat alles zur Stasi getragen. Und liebe Freunde, ich sage das nicht von oben herab. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Man hat ja leicht reden. Wir waren mit dieser Versuchung erst gar nicht konfrontiert. Aber das ist nur ein schwacher Abklatsch, ein schwaches Bild im Sichtbaren von dem, was geistlich geschieht. Es ist alles registriert. Und es haben Fachleute gesagt, eine Sache, die diese Pädophilen, die diese Kinderschänder hassen, ist, was für sie das Allerschlimmste ist, wenn sie ans Licht müssen. Das ist für sie das Allerschlimmste. Und es sagte ein Kriminalkommissar, wir hatten eigentlich diese Kinderpornografie im Griff und dann kam das Internet. Und jetzt ist es vorbei. Aber ich darf euch eines sagen, wenn die Leute wissen, es ist alles registriert und inzwischen weiß man ja auch im Internet wird ja alles registriert. Dann würden die sich vor manchen Schritt scheuen und zurückschrecken. Zurück zu diesem Schuldbrief. Paulus greift das auf und sagt uns im Kolosserbrief, da gibt uns einen Einblick hinter das Kreuz. Denn von außen sah das Kreuz aus wie die größte Niederlage, die schlimmste Hinrichtungsform, das absolute Ende. Und dann sagt uns Paulus in Kolosser 2, Vers 14, getilgt hat er den Schuldbrief, der durch die Satzungen wider uns stand, und hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet. Und jetzt zu diesen letzten Worten. Schaut, wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, und das ist natürlich nicht räumlich gemeint, sondern geistlich übertragen. Ich habe schon gesagt, eine Voraussetzung, Gott zu erkennen, du musst wahrhaftig sein. Wenn ich weit wegbleibe vom Kreuz, mich von Gott nicht als Sünder erkennen und bekennen will, dann steht das da wie Torheit, wie Schwachheit. Man sieht, wie jemand ein schreckliches Ende hat. Und es waren viele, die diesen Ruf Jesu aufgegriffen haben. Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli, Eli, lama sabachthani, um zu sagen, er ist doch an seiner eigenen Mission gescheitert. Es steht da als Torheit, als Schwachheit, als Versagen. Und da gibt es diese gewaltigen Sätze im Korintherbrief. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, predigen wir Christus als göttliche Kraft und als göttliche Weisheit. Und jetzt kommen Sätze, die gibt es in keinem frommen Buch der Weltliteratur. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, mich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen, und nochmals, liebe Freunde, wir leben leider in einer Zeit, wo man Dutzende Mechanismen, vor allen Dingen aus der Psychologie, in Anspruch nimmt, um sich zu rechtfertigen. Es sagen Insider, das Hauptmotiv von Sigmund Freud war Rache am Christentum und dass man das Opfer auch als Täter, umgekehrt, das Täter auch als Opfer behandelt, das ist Freud. Und der Mann, der das gesagt hat, Thomas Sesch, er selber Jude, deswegen konnte er das sagen. The main motive of Sigmund Freud was revenge on Christianity. Er ist Amerikaner. Das Hauptmotiv von Sigmund Freud war Rache am Christentum. Und es sagte jemand, der sich da gut auskennt, das Gehirn, das die meisten Menschen abgrundgestürzt hat, heißt Sigmund Freud. Auch ein Landsmann von mir, ein Wiener. Ich bin auch ein Werner. Können wir ja stolz sein. Randbemerkung. Und wenn man dann hört, unsere Politiker, ich habe mir nichts vorzuwerfen, oder ich bin mir keiner Schuld bewusst, oder diese Stasi-Leute zum Teil sich noch hinstellen und wir haben euch ja geholfen und so weiter. Man hat manchmal den Eindruck, die Stasi waren Ableger der Heilsarmee und hat nur Gutes im Sinne gehabt. Und es steht im Buch der Offenbarung viermal, und die Offenbarung zeigt die Dinge ausgereift wie die Spitze eines Eisbergs. Und sie taten doch nicht Buße. Über ihre Unzucht, über ihre Morde, über ihre Hurerei und über ihre Dieberei. Und sie taten doch nicht Buße. Es ist schwer geworden, in unseren Breitengraden zu verkündigen. Die Leute, die wollen alles Mögliche tun, nur nicht mehr sich vor Gott demütigen. Und das Wort Demut enthält den Satz Mut. Ich habe einen Bericht gesehen über den Nürnberger Prozess und ich werde das nicht vergessen, wie Keitel, Oberbefehlshaber der Wehrmacht, aufstand und sagte, ich habe geirrt. Ich war nicht imstande, das zu verhindern, was verhindert hätte werden müssen. Das hat mich beeindruckt. Ich hätte sagen können, ich habe nur Befehle ausgeführt. Sogar diese Henker von dem Pol Pot-Regime, die von einer Einwohnerschaft von 7 Millionen Leuten womöglich 3 Millionen abgeschlachtet haben. Wir haben nur Befehle ausgeführt. Die asiatische Schamkultur. Ich schätze Leute, die sagen können, ich habe gesündigt. Ich habe geirrt. Ich habe mein Leben verkehrt aufgezogen. Hier bringe ich meinen Schuldbrief und lege ihn ab beim Kreuz von Golgatha. Wenn man den Mut hat, zum Kreuz zu kommen, also jetzt nicht nach Jerusalem zu pilgern, sondern sich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen. Und jeder Mensch, der wahrhaftigen Herzens in die Gegenwart Gottes kommt, der erkennt, ich bin schuldig. Wisst ihr, im Buddhismus gibt es keinen Gott. Das ist eine absolut atheistische Religion. Das Ziel des Buddhismus ist Nirvana, das Nichts. Es ist eine negative Religion. Das Leben wird negativ definiert. Leben ist Leid. Und Sünde ist natürlich Illusion. Gibt es nicht. Und das Böse, das ist nur eine andere Form des Denkens. Du musst versuchen, das in dir zu integrieren. Und das erzählte man mir mal, als ich da in Birma, das jetzt seit 89 Myanmar heißt, meine Frau und ich haben das besucht. Und da lernte ich einen japanischen Christen kennen und erzählt uns von einem Mönch. Und dem wurde das Evangelium gesagt und er konnte damit nichts anfangen. Was heißt das? Jesus starb für deine Schuld. Sünde gibt es doch nicht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Fragen Moslems haben. Für sie ist es undenkbar, dass der Prophet besiegt wird. Laut Koran hat Allah, der der größte Listenschmied ist, einen anderen das Aussehen Jesu gegeben und die Menge habe ihn gekreuzigt. Und Jesus wurde entrückt. Und damit ist das Herzstück rausgenommen. Jesus starb nicht für deine Schuld. Und dann sind wir, wie Paulus sagt, die elendsten aller Menschen. Er konnte damit nichts anfangen. Und dann hat ihm dieser Missionar oder was immer er war, Evangelist, gesagt, die Bibel sagt, dem Wahrhaftigen lässt es Gott gelingen. Hab den Mut, dich Gott zu stellen und ihm zu sagen, Herr, ich glaube nicht an dich und so weiter, aber wenn das stimmt, dann zeig mir, wie ich aussehe. Und offensichtlich muss es der Mann ehrlich gemeint haben, denn er hatte sein Gebet kaum beendet, kam eine unwahrscheinliche Sündenerkenntnis über ihn und er wusste sofort, warum Jesus für ihn starb. Jeder, der debattiert über die Bedeutung des Kreuzes, und ich habe es ja schon gesagt, dieser Bestsellerautor Die Hütte, dieser Paul Young, er hat in einem Radiointerview zugegeben, er glaubt nicht an den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi. Mit anderen Worten, er hat nie die Heiligkeit Gottes erkannt und nie die Abgründe seiner eigenen Schuld. Und das kann dir kein Mensch zeigen, das kann dir nur der Geist Gottes zeigen. Aber ich darf dir eines sagen, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann rufst du wehe mir und dann verstehst du, warum dieses Opfer nötig war. Wenn ich den Mut habe, zum Kreuz zu kommen, mich vor Gott als Sünder zu erkennen und bekennen, dann vernehme ich eine andere Stimme, nicht laut. Der Tetelestai, bezahlt. Man hat in Ägypten ein Anwaltsbüro ausgegraben. Und da hat man festgestellt, da gab es eine Art Papyrusstempel. Wenn eine Sache erledigt war, dann war da sozusagen drüber gestempelt, Tetelestai. Das heißt bezahlt, erledigt, abgehandelt, nicht mehr aktuell. Schaut, es ist schon schwer. Mir hat man gesagt, eigentlich, man kann mit dem Internet jeden kaputt machen. Ich kann da irgendwas hineinsetzen und bevor das wieder gelöscht ist, ist das weitergeschickt worden und so weiter. Aber gut, man kann Daten löschen, man kann Tonbänder mit Magneten löschen und so weiter. Wie tilge ich aus die Macht meiner Schuld, meiner Sünde, von der Prophet Jesaja sagt, du lässt uns vergehen in der Gewalt unserer Schuld. Wie tilge ich das aus? Da gibt es nur eine Möglichkeit, das Blut Jesu Christi. Getilgt hat er den Schuldbrief, der durch die Satzungen wider uns war. und hat ihn aus der Mitte getan und ans Kreuz geheftet, nicht an die Kirchentür. Es ist gut, in die Gemeinde, in die Versammlung, in die Kirche, was auch immer zu kommen, aber das rettet nicht unbedingt. Er hat ihn ans Kreuz geheftet. Dort ist das Blut Jesu geflossen. Und liebe Freunde, das ist das Entscheidende, das ist das Wichtigste. Weißt du, dass über deinem Leben geschrieben steht, die Telestai, bezahlt, getilgt, erledigt. Alles andere ist Nebensache. Wir leben in einer Zeit heute der Heilungswelle. Die Heilungsreligion, das haben Weltmenschen gesagt, die Fitness, die Wellnessreligion, das ist der größte Kult geworden in der westlichen Welt. Und zum Teil hat er die Christen mitgenommen. Aber der Jesus sagt, wenn dir dein Auge Ärgernis schafft, reiß es aus. Wenn dir deine Hand Ärgernis schafft, hau sie ab. Besser einäugig oder als Krüppel ins ewige Leben, als gesund ins ewige Feuer geworfen. So wichtig ist das in seinen Augen. Und wir sehen oft nur das Sichtbare und realisieren nicht, dass alles ist nur das Vorletzte. Wie es der Heinz Erhard etwas sarkastisch, poetisch formuliert hat, die zweiten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die dritten kamen gerade recht, um damit ins Gras zu beißen. Verfallsatz der Wärmelehre, poetisch ausgedrückt von Heinz Erhard. Naja, also, irgendwann ist es mit der biologischen Maschine vorbei. Und was bleibt dann? Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, wo dieser Gelähmte zu Füßen Jesu runtergelassen wird. Und wir würden vom Sichtbaren sagen, wenn der wieder gehen kann, das ist das größte Wunder. Und was sagt der Herr? Freund, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist das größte Wunder. Weißt du, dass über dein Leben steht mit dem Blut Jesu, Tetelestai, dann ist alles getilgt. Dann ist alles nicht mehr relevant. Dann ist alles bezahlt. Das ist das größte Geschenk. Und liebe Freunde, das ist mir neu aufgegangen, was das für ein Geschenk ist, als ich vor einem halben Jahr, na, nicht einmal, einen pensionierten Pfarrer kennenlernte, Pfarrer der Landeskirche, ein Bruder in Christus, der den Konfirmandenunterricht dazu verwendet hat, um den Leuten das Evangelium und das Wort Gottes und die Heilige Schrift groß und kostbar zu machen. Und weil er Pfarrer der Landeskirche war, durfte er in der staatlichen Schule Religionsunterricht geben. Also er hat wirklich das getan, wozu er berufen war. Und er sagt, da kann man immer mehr Türken. Und da begann ich mich mit dem Islam zu befassen und je mehr ich mich mit ihm befasste, desto entsetzter wurde ich. Und dann hat ihn ein Türke gefragt, willst du nicht Moslem werden? Nein, sagte er. Warum nicht? Will ich nicht. Warum willst du nicht an Allah glauben? Will ich nicht. Ja, warum? Weil Allah alle in die Hölle wirft. Das stimmt nicht. Doch, lies Sure 19, die Verse 70 und 71 im Koran. Das stimmt nicht. Nach ein paar Wochen kam dieser junge Türke wieder. Er hat inzwischen mit seinem Imam gesprochen. Er stimmt doch. Und da haben wir es nachgeschaut. Es steht tatsächlich, dass Allah auch seine glühendsten Anhänger mal alle in die Hölle wirft. Sozusagen das Voruntersuchungsgefängnis. Und je nachdem, ob man gute Werke getan hat, holt er einen dann aus diesen Höllenfeuer raus ins Paradies, aber ist ja ein sehr willkürlicher und despotischer und unnahbarer Gott. Und ich habe dann nochmal Verbindung aufgenommen mit diesem Pfarrer und er sagte, an dieser Stelle des Koran ist mancher Moslem zum Glauben gekommen. Denn ich habe es ja schon erwähnt, die Moslems nehmen die Frage nach der Ewigkeit ernst. 100-mal ernster als manch einer von uns. Und wenn man denen sagt, du, es gibt Heilsgewissheit, das haut die um. Und noch dazu, wenn wir das echt ihnen bezeugen, dann merken die, das respektieren die. Die verachten natürlich nur solche, sagen, ich bin Christen und wissen genau, machen das Gegenteil von dem, was ihr ethischer Maßstab verlangt. Und da sagte dieser Pfarrer zu dem Türken, weißt du, wenn ich das sehe, das helle Licht des Evangeliums, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Oder Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wenn ich diese klaren Sätze sehe, dieses helle Licht, ich möchte bei Jesus bleiben. Und er kann nur hoffen, dass das in das Herz dieses jungen Türken eingesickert ist. Und da ahnen wir oft nicht, was für ein Vorrecht wir haben, zu wissen, dass es Heilsgewissheit gibt. Und liebe Freunde, lasst mich Folgendes abschließend noch sagen. Ihr kennt diese Geschichte von den beiden Tschechen, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Beides Übeltäter, so nennt sie der griechische Text. Zu Recht angenagelt. Einmal schweigt der Herr, einmal redet der Herr. Was ist der Unterschied? Es waren doch beides Verbrecher. Und der eine sagt, bist du der Christus, hilf dir selbst und uns. Er möchte gerettet werden. Er betet, er redet mit dem Messias. Und Gott schweigt. Bist du der Christus, hilf dir selbst und uns. Er möchte gerettet werden ohne das Kreuz. Der andere, fürchtest du dich nicht auch vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Er kennt, dass er verdammt ist. Er kennt, dass er verloren ist. Ist der erste Schritt, bist du schon halb gerettet. Das war mein Problem, liebe Freunde. Ich habe als ehemaliger Atheist, weil ich so ein religiöses Erlebnis hatte, dann anderen erzählt, wie ich vom Atheisten zum Christen geworden war und hatte mich betrogen. Ich war nicht Kind Gottes. Und dann sagt dieser Mann den entscheidenden Satz, wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Wisst ihr, was das heißt? Er bejaht das Kreuz. Ich bin schuldig. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ich habe die Hinrichtung verdient. Gott ist der Gerechte, ich bin der Ungerechte. Sofort kommt die Antwort Jesu, heute bist du mit mir im Paradies. Das ist der Preis. Und dieser Mann hatte Heilsgewissheit. Und als er mit Jesus über seine Sünde redet, redet der Herr mit ihm über das Paradies. Das ist unser Herr. Aber kostet den Preis des Kreuzes. Und wenn du sagst, nein, das geht zu weit und so schlecht bin ich doch nicht und so weiter. Und darf ich das sagen? Wir schätzen den katholischen Menschen, aber im Katholizismus gibt es keine Heilsgewissheit. Auch der Papst muss ins Fegefeuer. Als die Gegenreformation begann, 1545, beim Tridentinischen Konzil, da hat man mehr als 100 Anathema, das heißt verflucht ist, auf die andersdenkenden Protestanten, reformierten Ketzer losgelassen. Und da lautete eine dieser Sätze, verflucht ist, wer das sagt, er sei sich seines Heils gewiss. Und ich kam bei der Operation Mobilisation zum Glauben und da erzählte mir ein junger ehemaliger Katholik, wie er zum Glauben kam. Er sagte, als er diese jungen Menschen sah, merkte er, die sind erlöst. Die haben das, was ich als Katholik mit guten Werken, mit Einsatz, mit Ernstnehmen und Gottesfurcht versuche zu erreichen. Und dann erzählte er mir, wie er sich hingekniet hat. Und hat zu Gott gesagt, ich stehe jetzt nicht auf von meinen Knien, bevor ich nicht weiß, dass ich Vergebung meiner Sünden habe. Und dann sagt er etwas, was ich nicht vergessen werde. Als ich mich von meinen Knien erhob, wusste ich, dass ich Vergebung meiner Sünden hatte. Er glaubte nicht an die billige Gnade. Er kennt das vielleicht von Bonhoeffer. Die teure und die billige Gnade. Die billige Gnade rechtfertigt die Sünde. Die teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Und hat Gott das Blut seines Sohnes gekostet. Die falsche Kirche verkündigt die billige Gnade. Du bist Homosexueller, du bist Ehebrecher, kein Problem, Gott ist gütig und kannst ruhig bei uns mitmachen und wir diskriminieren niemand. Das ist die falsche Kirche, sie rechtfertigt die Sünde. Die wahre Kirche verkündigt die Rechtfertigung des Sünders, die teure Gnade, die Gott das Blut seines Sohnes gekostet hat. Der junge Mann hat es ernst gemeint. Ich möchte Vergebung meiner Schuld haben. Und dann wusste er es. Und lasst mich mit folgender Episode abschließen. Das hat man mir erzählt, als ich vor Jahren in Brasilien war. Da erzählte mir dort ein Deutscher, der dort als Missionar wirkte, von so einem jungen Mann, der sich bekehrt hat. Ein gewisser Alexandre, portugiesisch für Alexander. Ich dachte, das kannst du merken, den Namen. Und der war so eine Bilderbuchbekehrung, der ging mit dem Herrn voran und nach einem Jahr hatte schon Hauskreis geleitet. Man konnte sich nur freuen, wie der Herr ihn verändert hatte und wie er da ein Zeugnis war. Und dieser Alexandre, der hatte eine Freundin und der hat er von Jesus erzählt. Und da war die gar nicht so glücklich. Ich bin ja auch Christ und ich glaube ja auch an Jesus, bin ja auch getauft. Und in Brasilien würde das praktisch fast noch jeder sagen. Da ist Gottesfurcht. Dass es eine unsichtbare Welt gibt, das braucht man Brasilianer nicht beibringen. Das wissen sie. Und Rio gilt als eine sehr gewalttätige Stadt. Die war mal führend in Sachen Kriminalitätsrate. Inzwischen hat es Johannesburg überholt. An dem Tag, an dem ich ausflog, glaube ich, wurden 29 Menschen getötet. Frauen werden oft vergewaltigt. Ein Menschenleben ist nicht viel wert. Man wird da schnell erschossen. Man warnt die Ausländer, die Touristen. Wenn du überfallen wirst, wehre dich ja nicht. Du wirst sofort erschossen. Also lieber sich plündern lassen und so weiter. Und in Brasilien gibt es keinen BAföG. Da muss man untertags arbeiten und am Abend wird studiert. Und da hatte sie ebenfalls ein Seminar oder Studiengänge belegt und als sie eines Abends von diesen Abendvorlesungen nach Hause geht, wird sie überfallen. Sie hat auf einmal eine Pistole an ihrer Schläfe, eine Hand greift nach ihrer Bluse und sie erkennt, es ist ihre letzte Stunde. Und da kommt eine schreckliche Furcht Gottes über sie. Sie hat vorher ihrem Freund zuliebe, ist sie mitgegangen in die Gemeinde, in die Versammlung. Wenn ich mich richtig entsinne, hat sie dann auch im Chor mitgesungen. Und man kann sich ja, ich weiß das aus eigener Erfahrung, so sehr schön allmählich akklimatisieren und anpassen. Und dann denkt man, ja, ich bin ja gläubig und so weiter, ist ja alles in Ordnung und habe ja niemanden umgebracht und so weiter. Sie erkennt, es ist ihre letzte Stunde, es tut sich auf einmal der ewige Abgrund ihrer Schuld auf und die Heiligkeit Gottes. Und da überkommt sie eine schreckliche Furcht und da beginnt sie laut zu beten. Aber nicht, dass sie von diesem Überfall befreit wird, sondern sie beginnt laut Jesus ihre Schuld und Sünde zu bekennen. Dieser Abgrund der Schuld, der sich vor ihr aufgetan hat, mit dieser Ewigkeitsdimension. Und ihr dürft mir glauben, es gibt nichts Schlimmeres im Leben eines Menschen, als vor einem heiligen Gott mit unvergebener Schuld anzutreten. Die Bibel sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die Bibel sagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das hatte sie mitbekommen in der Gemeinde, in der Versammlung, dass wenn man seine Sünden bekennt, das Blut Jesu auszählt. Und da war das nur dieses eine Ziel, wenn sie jetzt getötet wird, dass sie von ihrer Schuld gereinigt ist. Und als sie ihre Augen auftat, war niemand mehr da. Und jetzt singt sie im Chor und weiß, dass sie Vergebung ihrer Schuld hat. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Wie es der Liederdichter sagt, bis zum Sterben kann ich es wissen, dass der Schuldbrief ist zerrissen, das über euer Leben steht, der Tetelestai, bezahlt, getilgt, erledigt, alles bezahlt. Ich bete zum Abschluss. Herr Jesus, hab Dank für Golgatha, die Torheit des Kreuzes und dennoch die einzige Möglichkeit, dass ein heiliger Gott Sündern vergeben können. Du hast diesen Ausweg gefunden. Und hab Dank, Herr, dass durch deine Gnade, ich wissen darf, auch über meinen Leben steht, der Tetelestai bezahlt. Durch dein kostbares Blut, nicht weil ich das verdient habe, aber weil du so ein barmherziger Gott bist, der gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
Und dieser Vorhang ist zerrissen und der Weg ist frei in die Gegenwart eines heiligen Gottes durch dein kostbares Blut. Und hab Dank, Herr, dass geschrieben steht, wo du sagst im Propheten Ezekiel, so wahr ich lebe, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen und wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Und Herr, du hast es bewiesen, es ist nicht nur ein schöner Satz, du hast es mit deinem Leben bewiesen. Du hast diese deine größte Liebe erwiesen, dein Leben gelassen und diese Wunden schreien, mögest du den Sündern doch verzeihen. Ach Herr, ich bitte dich für meine Zuhörer, du kennst die Herzen. Du weißt alle Dinge, dir kann man nichts vormachen. Du weißt, wer dir gehört und wer nicht. Du weißt, wer womöglich meint, dir zu gehören und in Wirklichkeit gar nicht versöhnt ist, wie es mir ja selber ergangen ist. Und du weißt, wer auch noch genau weiß, dass er draußen steht, Herr, dass er dein Anklopfen nicht überhört und die Tür dir öffnet und weiß, ich bin mit dem heiligen Gott versöhnt. Das schenke du um deiner großen Güte willen, dass niemand diese Botschaft vergeblich gehört hat. Amen.
Wir wollen noch einmal singen. Lied Nummer 372, es wird auch wieder hier vorne angezeigt, 372. Wir singen davon die Strophen 1 und 2, dann werden wir noch etwas über Bücher hören und dann die restlichen beiden Strophen.
Ja, also nochmals der Hinweis auf diese evangelistischen Büchlein. Das habe ich ja gestern vorgestellt, 1,90. Sechs Zeugnisse, zwei habe ich schon gelesen und es ist einfach immer wieder neu ansprechend, diese Biografien, diese Werdegänge aus verschiedenen Hintergründen, so verschieden und doch so ähnlich und die Gnade Gottes. Dann, das hatte ich am ersten Abend erwähnt, den Tiger Zähmen, unwahrscheinlich packendes Büchlein, die Geschichte von diesem Kung-Fu-Weltmeister und zuvor der Stärkste der Starken und hatte die Dinge im Griff. Und dann entglitten ihm die Dinge und das ist ja oft so. Es scheint so, als wäre zu Beginn alles im Griff, aber dann konnte er zum Beispiel, wenn Leute hilflos am Boden lagen, nicht mehr aufhören, auf die einzuschlagen. Und musste dann ins Gefängnis und dieser Mann verkündigt heute das Evangelium. Also das ist ein Buch, wie ich schon gesagt habe, unwahrscheinlich geeignet für jeden Ungläubigen, vor allen Dingen Jungs. Und ich garantiere Spannung von der ersten bis zur letzten Seite. Das kostet mal 12,80 im Fließverlag, aber dann hat es CNV geschafft für 3,90. Also auch hier eine packende Geschichte. Und die, die am ersten Abend da waren, ich habe das erzählt, von dieser Schwester, die am meisten fast dazu beigetragen hat, dass ich zum Glauben kam. Und ihr Sohn hat sich natürlich mal als Kind für Jesus entschieden, aber dann in die Droge unwahrscheinlich rebelliert und dann, weil er eben auch alles wusste, aus seinen Jezeneraren Gott gelästert und so weiter. Also wir würden sagen, keine Hoffnung mehr. Und dann hat er dieses Buch in die Hand bekommen, es war vor kurzem, und jetzt geht er in die Gemeinde. Die hat natürlich auch treu für ihren Sohn gebetet. Also Gott hat immer noch Wege und wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Vielleicht, ja, das wäre auch noch dieses Thema, das sind sechs Geschichten. Meine Frau hat es gelesen, stimmt das, sechs? Von Kindern aus frommen Elternhaus. Das ist ja oft eine besondere Sache. Allerdings habe ich da nur noch ein Exemplar, also sage ich am besten nicht zu viel dazu. Das habe ich eben noch erwähnt wegen des Islamismus. Die Geschichte von diesem Marc Gabriel. Und ich biete das Buch an zur Zeit und zur Unzeit, weil ich frage mich, wie lange dürfen wir das noch? Das ist nicht politisch korrekt. Der war Professor für Koran und muslimische Geschichte an der Elite-Universität der Moslems, der El-Aqsa-Universität in Kairo. Und er kannte den Koran von Kindesbeinen an, auswendig. Und da hat er mal im Professorenkollegium erwähnt, wie widersprüchlich er ist. Da gibt es die mechanischen und die medinischen Verse. Und hat ihm sofort ein anderer mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wurde dann verhaftet. In Ägypten, das gilt ja noch als relativ gemäßigt, er wurde gefoltert. Und er wurde dann sehr depressiv, denn er wusste, es gibt einen Gott, das ist für einen Moslem kein Thema, aber er wusste auch eines, Allah ist es nicht. Und dann hat ihm eine Apothekerin ein neues Testament in die Hand gegeben. Er ging in die Apotheke um Tabletten wegen seiner Depressionen und da haben die mal gesprochen, gab ihm ein neues Testament, ich werde das nicht vergessen, als er sagte, als ich die Bergpredigt las, stand ich vor dem Lehrer des Universums. Und er sagt auch hier ganz politisch unkorrekt, die, die in die Twin Towers geflogen sind, das sind die wahren Moslems. Das sind die, die ihren Koran wirklich glauben. Die anderen sind mehr angepasst. Und das ist diese ganze Illusion, die uns da vorgegaukelt wird, mit einem friedlichen Islam. Also das ist eine Fundgrube. In der Schweiz hat ein Gläubiger das an all die Bundesräte und Abgeordneten geschickt. Und glaube ich auch an die Pfarrer. Die sind oft die glühendsten Moslem-Fans. Wobei wir zwischen Personenlehre unterscheiden. Ihr hoffe, versteht das. Also das Buch biete ich deswegen an und ist auch unwahrscheinlich spannend. Und Benedikt Peters hat hier so eine Kurzfassung. Er hat ja vor seiner Bekehrung mit Hindus und Moslems gelebt. Der 11. September, der Islam und das Christentum hier. Dieses Büchlein, das ist nur 1,90 mal erwähnt. Und ich habe etwas versucht, durchblicken zu lassen von der Schönheit des Wortes Gottes, von der Weisheit, diese vier Evangelien, diese vier Opfer, nochmals Matthäus Sündopfer, Markus Schuldopfer, außerhalb des Lagers verbrannt, Eli, Eli, lama sabachthani. Beim Friedensopfer, da hat man Teile des Opfers gegessen und Essen ist immer ein Bild für Gemeinschaft. Und da ist also die Verbindung wiederhergestellt und deswegen bei Lukas, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und das Brandopfer ist die Hingabe, da wurde alles verbrannt, deswegen es ist vollbracht, der Lauf ist vollendet. Und mit in diese ganze Thematik gehört der Satz Jesu, nee, der Satz aus dem Hebräerbrief, weil nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist er derselben Art teilhaftig geworden, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hat. Und erlöste die, jetzt kommt sie, durch Furcht vor dem Tode, ihr Leben lang Knechte sein mussten, von dieser Knechtschaft. Die Menschen sind aus Furcht vor dem Tod ihr Leben lang geknechtet. Wir dürfen frei sein. Weil die Grundfrage geklärt ist. Und wenn nicht, liebe Seele, dann such die Gelegenheit. Wir sind bereit für Gespräche. Und da weise ich noch auf dieses Buch von Fruchtenbaum hin. Das Leben des Messias ist eine Fundgrube. Er ist messianischer Jude. Ich durfte viel von ihm lernen, unter anderem auch solche Zusammenhänge. Und wir leben in einer Zeit, wo Gefühle einseitig oft hochstilisiert werden und seelische Begeisterung mit Wirken des Heiligen Geistes verwechselt wird. Aber Gefühle sind legitim. Lukas 24, Vers 32. Brannte nicht unser Herz, sagen die Emmaus-Jünger, als uns die Schrift auftat. Und wenn Begeisterung ist über dem Worte Gottes, dann ist Erweckung. So, jetzt habe ich genug geredet. Habt herzlichen Dank und jetzt singen wir noch diese zwei letzten Strophen.